Ja, als Kind habe ich damals in der Nähe der Opelstadt Rüsselsheim gelebt, in Südhessen. Ja, damals arbeitete etwa jeder Zweite in der Nachbarschaft bei der Firma Opel. Ja. Und am Wochenende hatte man dann gesehen, überall waren dann die Putzorgien, haben die Leute ihre Autos geputzt und gewienert. Ja. Manfred Siebald, der sang 1978 ein Lied. Und wo er das ein bisschen pointiert, da heißt es in dem Lied: An der Ecke hat's gekracht, einer rammte unbedacht einfach sein geliebtes Auto gegen einen Eisenpfosten. Und jetzt steht er da und heult, denn sein Leben ist verbeult. Seine Ehre ist zerkratzt und seine Zukunft sieht er rosten. In der zweiten Strophe: Mehr als Frau und Kind und Hund koste er sein Auto und es gab kaum etwas, worüber seine Augen heller strahlten. Sauberer als sein eigener Hals war der Lack und jedenfalls pflegte er die eigene Seele meistens nicht so rein zu halten. Und dann in der dritten Strophe. Wenn der Samstagmittag kam, griff er Eimer Wasser, Schwamm und machte sich daran, den Autodienst voll Andacht zu verrichten. Fiel vom Kühler auf die Knie und zur Radioliturgie widmete er sich mit ganzer Kraft dann seinen hohen Pflichten. Im Refrain heißt es: Dann zeige uns Gott, was vergeht, zeige uns, was vor dir besteht, was dich verdrängt, das zerbrich. Es geht so schnell und wir werden besessen von unserem Besitz und vergessen dann dich. Wir möchten uns heute die Frage stellen: Was raubt unserem Gott die alleinige Anbetung? Auf was sind unsere Blicke gerichtet? So wie bei diesem Lied pointiert ist, auf wie Siebald singt, ja, dass vor einem das Auto zum Götzen wird. Aber es können auch andere Sachen geben, ja. Unser Haus. Ja, unser Garten, ja, da sieht man auch manche nur noch im Garten herumlaufen und alles schön und gut pflegen, ja. Alles wunderbar. Oder unser Hobby. Oder bei einem anderen sind es vielleicht die Urlaubsreisen. Ja. Man kommt gar nicht zur Ruhe. Dann mal nach, was weiß ich, zu den Malediven, dann nach Kalifornien, dann nach jeden Urlaub, alle paar Monate unterwegs. Die Frage ist, die wir uns stellen sollen: Was raubt uns den Blick zur Anbetung Gottes? Was nimmt dich gefangen? Oder wovon lässt du dich vereinnahmen? Die Frage ist, wie beten wir Gott an? Wir wollen uns heute anschauen, und zwar das zweite Gebot. Wir hatten ja schon mal vor 2 Wochen hatte ich über das erste Gebot gesprochen. Ja, und heute möchten wir uns das zweite Gebot mal ein bisschen näher betrachten und auch das dritte. Vielleicht kurz noch ein Satz dazu. In den christlichen Kirchen werden die 10 Gebote unterschiedlich eingeteilt. Es gibt eine unterschiedliche Zählung der Gebote. In der katholischen, evangelischen oder lutherischen Kirche wird das zweite Gebot zum ersten Gebot gerechnet und das 10. Gebot in 2 Teile geteilt. Bei den Reformierten und Freikirchen, wohl auch bei den Orthodoxen, wie ich gelesen habe, wird das Fremdgötterverbot und Bilderverbot als 2. Gebot gesehen. Aber ich denke, letztendlich, wie wir das zählen, ist jetzt nicht so das Entscheidende, sondern was steht da drin. Ich halte es mehr der anderen, mit der reformierten Zählart, halte ich logischer, aber darüber brauchen wir es nicht zu streiten. In 5. Mose möchte ich mal lesen, und zwar, ich lese nochmal in 5. Mose Kapitel 5. Also, dürft gerne mit aufschlagen. Ja. Ich lese nochmal ab Vers 6, da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat und aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ja, bis dahin. Wir hatten das letzte Mal schon kurz erwähnt, da heißt es ja, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Das ist so wie der Prolog. Was ich hier noch ergänzen möchte, ist, dass wir uns das vielleicht nochmal wirklich vor Augen führen. Wie stellt sich Gott vor? Gott stellt sich vor als derjenige, der in die Geschichte seines Volkes Israels eingegriffen hat. Er stellt sich vor als der Erlösergott. Er hätte ja auch sagen können an der Stelle, ich bin der Herr, dein Schöpfer. Ja, völlig genauso richtig gewesen. Ne? Aber nein, wenn wir jetzt hier bei den Geboten betrachten, da stellt er sich immer als der Erlösergott vor. Das sieht man sehr oft, ja, bei den Geboten. Ne? Aber da sehen wir einen Riesen, da sieht man die Qualität, worum es eigentlich geht. Er ist nicht nur der Schöpfer, das ist er zweifelsohne, aber hier geht es um eine Beziehung. Hier geht es um die Beziehung, ich bin dein Erlöser. Dieser Gott will mit dir Gemeinschaft haben. Ja? Und dann gibt er die 10 Gebote seinem Volk. Ja? Merken wir, die Gebote sind nicht so etwas wie nur einfach eine Bedienungsanleitung für ein technisches Gerät. Ja, da brauchen wir eine Bedienungsanleitung. Der Hersteller gibt eine Bedienungsanleitung bei jedem. Wir mussten uns leider eine neue Geschirrspülmaschine kaufen. Ja. Und dann ist dann überall so eine Bedienungsanleitung dabei. Ja. Und ja, wenn Sie das so und so machen, dann haben Sie das beste Ergebnis. Und dann, ja, und dann schließen Sie die Wasserschläuche richtig rum an und ja. Und so weiter, ja. Ja, das ist ja, aber eine Anleitung, nur eine reine Anleitung zur Funktion, ja. Dass die Maschine läuft. Aber hier sehen wir, die Gebote Gottes sind mehr als nur eine Funktionsanleitung, wie wir als Menschen funktionieren. Sondern sie sagen, sie sind eine Beziehung. Sie schaffen die Beziehung zwischen Gott und mir. Also die Gebote, diesen ersten Abschnitt, den ich jetzt hier vorgelesen habe, die ersten 4 Gebote, ja. Und dann die anderen 6, die Gebote zwischen mir und dir, ja. Die zwischenmenschlichen Gebote, ja. Aber da merken wir, die Gebote Gottes sind von der Beziehung geprägt, ja. Ja, und deswegen ist das jetzt eine ganz andere Frage, die wir uns stellen sollen. Wer ist Gott für dich? Wer ist dieser große Gott? In den Religionen werden Sachen verehrt. Die Natur, die Schöpfung, die Sonne, der Mond, Sterne. Und in der modernen Zeit entwickeln wir uns in unserer Gesellschaft immer mehr zu einer Zivilreligion. Ne? Hat Wolfgang Nestvogel in unserer Klausurtagung da letztens näher erläutert. Ja? Ja. Es ist auch eine Art Religiosität, die uns vorgeschrieben wird. Ja, wir müssen das Klima retten. Ja, das liegt ja nur an uns. Wenn wir ein bisschen mehr Steuern zahlen, dann retten wir das Klima. Die Luftsteuer. Also merken wir, wie diese äußeren Gegenstände auch in unserer modernen Gesellschaft, was die für einen Stellenwert uns haben. Wie sah das nun in dem Volk Israel aus? Wir sind kürzlich schon mal drauf eingegangen, und zwar als Mose auf dem Berg Sinai war und er kurz vorher mündlich das Volk Israel die 10 Gebote bekam, war das Volk Israel wartete auf Mose und wartete und sie sahen nichts. Ihr Führer war oben auf dem Berg in der Wolke und er kam nicht mehr runter. Und da sehen wir dieses Problem, wie die Menschen damit umgehen wollen. Ne? Da heißt es in 2. Mose 32, als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen, reißet die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eure Söhne und eure Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachten sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist des Herrn Fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzten sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Am Morgen ist des Herrn Fest. Wisst ihr, was hier steht? Am Morgen ist Jahwes Fest. Aaron, der machte ein Bild eines goldenen Kalbes und er wollte das dazu nehmen, um Jahwe anzubeten. Die Israeliten projizierten ihren Erlösergott in dieses selbstgemachte Gottesbild. Wir sehen hier eigentlich in erster Linie eine Übertretung des zweiten Gebotes. Du sollst ja kein Bildnis machen. Sie haben nicht gleich Gott komplett abgelehnt, hatten schon noch an Jahwe geglaubt, aber haben diesen Gott in so ein Kalb hinein projiziert. Wer sich vor Bildern wirft, fällt letztendlich nieder vor den Schaffen seiner eigenen Hände. Aber die Israeliten wollten an diesem Bild irgendwie, dass es ihnen Sicherheit gibt, dass jetzt Gott bei ihnen ist, sagt ja auch der Erlöser aus Ägypten. Die Verehrung Gottes sollte nicht leiblich geschehen, sondern geistlich. Kein geschnitztes Holz oder gemeißelter Stein sollte zur Anbetung genutzt werden. Keine materielle Darstellung kann Gott gerecht werden, weil er Geist ist. Bildnisse des Himmels zu machen zum Zweck der Anbetung war untersagt. Bildnisse der Meere, Fische, Krokodile oder Madonnen oder sonst was alles, wenn man solche Figuren anbetet, das ist untersagt. In Jeremia 2, Vers 27, da heißt es so schön, die zum Holz sagen, du bist mein Vater, und zum Stein, du hast mich geboren. Denn sie kehren mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Aber wenn die Not über sie kommt, sprechen sie auf und hilf uns. Also übrigens, hier den Vers könnt ihr zitieren, wenn ihr mit Leuten zu tun habt, die Evolutionisten sind, die an die Evolution glauben, ne? Du Stein hast uns nicht geboren. Ja? Was ist denn das andere? Ja? Ja, das beschreibt schon die Bibel. Ja? Also früher gab es auch Leute, die daran sowas geglaubt haben. Ja? Nicht erst in der modernen Zeit. Ja? In Habakuk 2, Vers 19. Wehe dem, der zum Holz spricht, wach auf, und zum stummen Stein steh auf. Wie sollte ein Götze lehren können? Siehe, er ist mit Gold und Silber überzogen und kein Odem ist in ihm. Ja, und noch etwas sehr Eindrückliches, also möchte ich vorlesen aus Jeremia, dem Propheten Jeremia. Da heißt es auch in Jeremia 10. Warte, muss mal kurz. Da heißt es in Jeremia 10, Vers 3, denn ihre Götter sind alle nichts. Man fällt im Walde einen Baum und der Bildhauer macht daraus mit dem Schnitzmesser ein Werk von Menschenhänden. Und er schmückt es mit Silber und Gold und befestigt es mit Nagel und Hammer, dass es nicht umfalle. Sie sind ja nichts als Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Sie können nicht reden, auch muss man sie tragen, denn sie können nicht gehen. Darum sollt ihr euch nicht vor ihnen fürchten, denn sie können weder helfen noch Schaden tun. Also so beschreibt das der Prophet Jeremia in wunderbarer Weise über die Götter der Heiden. Was sind das für Götter, ja? Tote Götter. Und deswegen sollen wir auch vorsichtig sein, dass wir nicht in materielle Dinge, egal was sie auch sein mögen, ja, zu viel hineininterpretieren, dass wir unser Leben nur noch davon abhängig machen lassen. Welchen Wert geben wir diesen Gegenständen? Ja? Es ist nichts dagegen zu sagen, dass wir auch unser Auto pflegen dürfen, ja, und reparieren. Das ist alles in Ordnung. Aber die Frage ist, woran liegt unser Herz? Wir sehen, dass wir wirklich von Gott gewarnt werden, dass wir uns nicht Bildnisse machen. Oder dass uns die Sachen, das Materielle uns zum Gott wird. Und somit ist das eigentlich ein sehr aktuell, was hier das zweite Gebot sagt. Du sollst dir kein Bildnis machen. Ja, wir wollen uns noch was anderes betrachten. Es kann auch sein, dass ein Gegenstand, der eigentlich von sich aus was Gutes ist oder eine gute Bedeutung hat, uns später irgendwann zum Götzen werden kann. Wir sehen in der Bibel, gibt es so ein Beispiel, und zwar in 4. Mose 21 wurde Israel aufgefordert, eine eherne Schlange zu machen, nachdem eine Schlangenplage unter das Volk Israel kam. Ja, da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Ja, der Herr hat das vorher gesagt. Mache dir eine eherne Schlange, in Vers 8. Und richte sie an der Stange hoch auf. Wer gebissen ist, sieht an, der soll leben. Also Mose hatte hier im Auftrag Gottes so eine eherne Schlange gemacht, dass als diese Plage unter die Israeliten kam, wenn die gebissen wurden von dieser ehernen Schlange, durften sie im Vertrauen auf das Wort Gottes auf die ehernen Schlange gucken und dann sind sie nicht gestorben. Das ist übrigens auch ein Bild auf die Kreuzigung Jesu. Ja. Das sagt selbst Jesus, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn auch erhöht werden. Ja. Dann Nikodemus im Gespräch. Aber diese Figur, die die Berechtigung hatte hier in der Geschichte, ja, die wichtig war, da sehen wir aber, dass es jetzt nicht so sehr auf die Figur selbst drauf ankommt, sondern Gott hatte gesagt, wenn ihr draufschaut, es war ein Gehorsam, ja, das, was Gott angeordnet hat. Und wir sehen, dass später in der Geschichte von Israel diese Schlange zum Götzendienst benutzt wurde dann. In 2. Könige 18, Vers 4, da heißt es, da wird vom König Hiskia, glaube ich, immer geredet, da heißt es, er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieß die Aschera um und zerschlug die eherne Schlange. Das ist diese Schlange hiermit gemeint, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Israeliten geräuchert und man nannte sie Nippushtan. Also wir sehen, Gott hatte zwar diesen Gegenstand da benutzt, um zu der Zeit Moses da einzugreifen und seine Gnade an den Israeliten wieder zu zeigen. Ne? Aber dieser Gegenstand an sich war nicht für die Anbetung gedacht. Und die bekam dann im Laufe der Geschichte dann eben der Zeit, dann wurde sie zu einem Götzen. Da, ne? Und man nannte diese Frau, man nannte diese Schlange Nehushtan. Ja? Also man gab dieser Figur eine Personifizierung, ja. Das ist jetzt das, was uns heilt. Und man bezog sich auf die ursprüngliche Geschichte, die ja tatsächlich stimmte. Merken wir, wie gefährlich das ist, dass wir uns nicht auch an solchen Sachen sagen, wenn das so war, oder dann einen Wert bekommt, der nicht gerechtfertigt ist, ja, wo durch diese Art Anbetung man eigentlich wieder von Gott wegkommt, statt zu ihm hinkommt. Ja. Es geht um Abbilder, die den wahren Gott verzerrt wiedergeben. Merken wir, dass wir in solche Gegenstände oder Abbilder, ich meine, manche sagen, die wollen auch überhaupt kein Bild malen von Jesus, aber gut, als Mensch können wir ihn vorstellen. Aber wenn dann diese Ikone oder diese Jesusgestalt am Kreuz auch zu einem Götzen wird, die Figur selbst, dann ist das auch nicht hier der richtige Weg. Das Neue Testament sagt ja deutlich in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist unsere Form der Anbetung, die wir üben sollen. Weil wir können Gott nicht darstellen. Ja? Und das sollen wir nicht darstellen. Wir sollen eben, weil der Mensch dazu neigt, in solche Figuren oder in solche Sachen dann eben sein Herz in die hineinzulegen. Ja? Das ist nicht der richtige Weg. Damit verzerren wir und das Bild für Gott. Gott fordert eine alleinige Verehrung. Man merkt, wenn solcher Götzendienst getrieben wird, dann hat das Auswirkungen auf mehrere Generationen, die dann auch davon infiltriert sind. Das geht dann über. Dann sehen die Kinder, wie die Eltern das machen und dann sehen deren Kinder wieder, wie deren Eltern das machen. Und so überzieht sich das dann, ne? Gottlosigkeit wird immer schlimmer. Kein geschnitztes Holz, gemeißelter Stein, keine materielle Darstellung kann Gott gerecht werden, weil er Geist ist. Und deswegen müssen wir das auch als Warnung ansehen, dass eine falsche Gottesanschauung wird eben vererbt. Der Fluch trägt sich durch bis ins zweite und dritte Glied. Die Verehrung Gottes darf nicht leiblich geschehen, sondern geistlich. In 5. Mose 5 heißt es dann eben dann auch in dem dritten Gebot, wo wir auch dazu nochmal kurz eingehen, auch die andere Gefährdung der Anbetung. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ja. Den Namen Gottes missbrauchen. Das ist jetzt auf einer anderen Art und Weise, wie wir unsere Anbetung Gottes gefährden können. Ich denke, es meint mehr noch als nur ein belangloses Reden, wenn wir sagen, ach, oh Gott, oder so lose daherreden, oder oje mine, oder sonst was, solche Ausdrücke, die wir ja kennen. Ja. Es geht hier um Scherz im Namen Gottes. Oder man könnte auch sagen, um Heuchelei, Phrasen im Gebet. Ja. Ja, im Neuen Testament heißt es in 1. Korinther 1, Vers 2, den Namen Jesus anrufen, geht es um eine Beziehung. Ja. Da heißt es dann in 1. Korinther an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die geheiligten Christus Jesu, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Also es geht, wie wir auch schon mal erwähnt haben, wenn ich den Namen des Herrn Jesus anrufe, dann geht es auch wieder um diese persönliche Beziehungsebene. Name ist mehr als im Deutschen nur Name halt, ja. Sondern Name im Hebräischen bedeutet viel von der Eigenschaft Gottes. Ja. Identifiziere ich mich mit ihm? Ja. Habe ich eine Beziehung zu dieser Person? Es soll eben nicht zu einer Zauberformel werden. Wenn ich einfach nach dem Motto, wenn ich einfach sage, im Namen Jesu gebiete ich dir, dann geschieht alles. Ja. Also so als Zauberformel in Anführungsstrichen. Als ob es an dieser Wortformulierung drauf ankommt. Ja. Gott hat nicht für seine, wir sollen Gott nicht für unsere Zwecke missbrauchen. Was ist, wenn ich den Namen jemanden missbrauche? Ja? Wenn jemand, was weiß ich, jemand nimmt meinen Schlüssel und einfach so und geht dann rein und sagt, ja, ich im Namen des Herrn Strickerts soll ich jetzt das hier aufschließen, hier dieses Haus. Und wenn das stimmt, dann ist es richtig. Aber wenn der Herr Strickert nicht da das Recht gegeben hat und gesagt, man sich einfach so angeeignet hat, dann ist das ein Missbrauch. Dann vertraut er, weil es der Herr Strickert gesagt hat, deswegen lasse ich sie rein oder wie auch immer, ja. Also merken wir, Missbrauch ist, wenn ich zwar so tue, ich würde, oder ich rede fromm, ich rede von Jesus, aber in Wirklichkeit habe ich nicht die Beziehung zu ihm. Ja? In Wirklichkeit bin ich gar nicht von ihm autorisiert. Ja? So sehen wir das, es geht auch um falsche Propheten, die vorgeben, im Namen Gottes zu reden, aber ihre eigenen Gedanken weitergeben. Also da merken wir, und es können auch manche fromme Prediger vielleicht irgendwas Schönes reden, ja, aber wenn sie in ihrem eigenen Namen das machen, dann ist das ein Missbrauch. Ja. Eigenmächtiges Handeln, ohne die Autorität vom Herrn zu haben, das ist eine Bedrohung für die wahre Anbetung Gottes. Es geht nicht um das, es ist ein respektloser Gebrauch des Namens Gottes. Und wir erleben auch in der heutigen Zeit oftmals, im Namen, ja, Gott hat mir gezeigt dies und jenes, ja hat er es dann wirklich, ja? Da kann man oft dann gar nicht mehr widersprechen. Das ist ein Missbrauch des Namens Gottes. Der Missbrauch trennt den Menschen von Gott. Möchte ich jetzt auch zum Schluss langsam kommen. Vielleicht noch als letztes ein Beispiel aus dem Alten Testament. In 1. Samuel 4, Vers 3 sehen wir, dass das Volk Israel in dem Kampf die Bundeslade mit in den Kampf nimmt gegen die Philister. Und dann wird die Bundeslade, die ja das Bundeszeichen Gottes mit Israel ist, wird ihnen entwendet von den Feinden.
Das ist wie ein Maskottchen mitgenommen.
Genau. Obwohl die Bundeslade ja wirklich von Gott gegeben wurde, ja, wurde aber genau diese Lade genommen, um zu sagen, ja, wenn wir die Lade, diesen Gegenstand in unserem Kampf haben, dann wird Gott auf unserer Seite sein. Das ist auch ein Missbrauch des Namens Gottes, weil Gott eben nicht auf ihrer Seite war, ja, trotz dieser Bundeslade, ja. Also da merken wir auch, wie so ein Gegenstand dann eine Bedeutung bekommt oder wie er missbraucht wird, ja. Die Bedeutung bekommt, die nicht richtig ist, ja. Der Missbrauch im Namen Gottes können wir vielleicht einfach so zusammenfassen. Ich kann einfach nicht Gott vor meinen Karren spannen. Das ist die Gefahr, die wir auch wir als Christen haben. Spanne ich jetzt Gott vor meinen Karren? Oder führt Gott mich? Ist genau umgekehrt. Wir denken manchmal so, ja Gott, wir müssen einfach Gott so hinführen, dass er das tut, was ich will, ja, was ich gerade möchte, ja, was mir gut tut. Aber können wir das auch annehmen, dass Gott uns führt? Da merken wir, dass es eine ganz andere Sicht ist. Bin ich wirklich bereit, auf Gott zu hören? Was will Gott mir sagen? Wie sieht unsere Beziehung zu Gott aus? Will ich ihn mein Bild passend machen? Oder bin ich bereit, mich in sein Bild verändern zu lassen? Und ich denke, dass wir auch in unserer heutigen Zeit sehr geneigt sind. Ich denke, da muss man auch aufpassen in manchen Evangelisationen. Das heißt nicht, dass wenn, ja, du musst nur Jesus annehmen und dann geht es dir gut. Das ist, manchmal wird das so, vielleicht nicht direkt so implizit so vermittelt, aber so ein bisschen so, dass es so in die Richtung geht. Ja, dann nimmt Gott dir all deine Probleme. Das ist so etwas, wie wenn wir Gott uns vor unseren Karren spannen. Nein, wir sollen zuerst unsere Beziehung zu ihm in Ordnung bringen. Ja? Gott kann auch manche Probleme aus dem Weg räumen. Und er möchte uns auch helfen und durchtragen. Ja? Aber Gott ist nicht nur einfach irgendwie eine Medizin, ja? Die ich mal brauche und dann, wenn ich sie nicht mehr brauche. Sondern Gott will uns komplett als Person haben. Er will uns verändern, er will uns ja erneuern. Er will eine Beziehung zu uns haben. Deswegen sehen wir auch hier in diesen Geboten wirklich, Gott will uns verändern, er will eine Beziehung zu uns. Ja. Und er will aber auch die Nummer eins sein, nicht wir. Ja. Merken wir, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, das so richtig zu unterscheiden? Will ich nur ich das jetzt hier oder ist es jetzt auch, ist es im Einklang mit Gottes Namen? Ja? Kann ich sagen, ja, es ist jetzt in deinem Sinne so. Ja? Das ist die Herausforderung, in der wir stets stehen. Ja? Aber wir sehen auch diese Zuversicht, aber Gott ist einer, der Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Darum geht's. Liebe ich Gott? Liebe ich ihn? Amen.